Ja, zunächst möchte ich einmal die Kinder nach vorne bitten. Ich habe eine kleine Geschichte für die Kinder. So, setz dich noch hin, jawohl. Wunderbar. Grüßt euch alle miteinander. Schön, dass ihr da seid. Ich wollte euch heute eine Geschichte erzählen von Samuel und Isai und den 8 Söhnen von Isai. Und einer von den 8 Söhnen war David. Von dem habt ihr bestimmt schon mal was gehört. Aber wir machen es der Reihe nach. Samuel, und wir werden ihn jetzt hier gleich sehen, glaube ich, den Samuel. Da ist er. Ja. Samuel war der oberste Priester und außerdem auch ein Prophet. Und die Leute wussten, wenn der Samuel zu Besuch kommt, dann ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Wichtiges wird passieren. Deswegen haben sie ihn gefragt, Samuel, warum kommst du zu Besuch? Natürlich hat ihn der Isai auch gefragt, warum er zu Besuch kommt. Er hat sich gefreut, das seht ihr hier im Bild. Ja, aber er hat ihn auch gefragt, warum kommst du zu uns? Ja? Ist irgendwas Schlimmes passiert oder geht es eher um was Schönes? Man wünscht sich ja immer, dass es eigentlich um was Schönes geht. Und in der Tat, Samuel sagt, ich bringe euch ein Frieden, es geht um was Schönes, ich möchte mit euch ein Opferfest feiern und ein Essen, ein großes Essen machen. Und er sagt auch zum Isai, ich möchte deine Söhne sehen. Jetzt denkt sich der Isai schon, oh, das ist ja interessant, warum möchte der Samuel wohl meine 8 Söhne sehen? Naja, und dann führt er ihm die Söhne eine nach dem anderen vor. Was glaubt ihr denn, wen der Isai als erstes ihm vorgeführt hat. Welchen Sohn? Meinst du den David? Wir könnten das heute denken, weil der David ist eigentlich der allerbekannteste heute, ja? Aber wenn ihr jetzt mal den David euch aus dem Kopf schlagt, welchen Sohn würde man als erstes präsentieren wahrscheinlich, wenn man so 8 Söhne hat? Weißt du es? Richtig, den Ältesten, ja? Und den seht ihr hier. Das war der Eliab. Schaut mal, wie er stolz dasteht, ja? Und war ganz, ganz stolz, dass der Samuel sich für ihn interessiert hat. Und ich muss euch noch dazu sagen, der Auftrag, den Samuel eigentlich hatte, war, dass er einen neuen König finden sollte für das Volk Israel, ja? Das wusste aber die Familie noch nicht von dem Isai und die Söhne wussten es auch nicht, aber sie hatten schon das Gefühl, dass irgendwas Wichtiges gerade im Gange ist. Und als nun der Eliab vor ihm steht, vor dem Samuel, fragt zu ihm: Gott, ist das der König, der zukünftige König von Israel? Weiß jemand von euch, wie die Antwort ausgefallen ist?
Nicht.
Weißt du's? Gott hat gesagt, das ist er nicht. Ja? Dann wundert sich Samuel schon, weil er dachte, das ist bestimmt der älteste Sohn, das war auch der größte und stärkste. Jetzt schauen wir mal uns den nächsten an. Oh, der hat einen komplizierten Namen. Kann das einer von euch lesen? Ja. Abby, kannst du das lesen? Genau, der fängt genauso an wie du, ne? Oder habe ich euch, ne, ich habe euch jetzt verwechselt, wie die Abigail fängt es an, mit Abi auch. Aber dann geht es anders weiter, Abinadab. Ja. Und was denkt ihr? Samuel fragt Gott, lieber Vater, ist es dieser, der der nächste König werden soll? Und was sagt Gott? Nein, der ist es auch nicht. Dann kommt der dritte. Schammer hieß der. Ja, auch ein interessanter Name, gell? Und Samuel fragt Gott wieder, ist es denn nun dieser, der König werden soll? Und was antwortet Gott? Abby? Er sagt, nein, das ist auch nicht. So, jetzt kommen die nächsten 4, alle der Reihe nach. Wir wollen das jetzt nicht so spannend machen, damit wir hier nicht noch stundenlang sitzen, weil die Geschichte ja in Wirklichkeit auch ein bisschen länger ist. Wir machen es ein bisschen kürzer heute. Und diese 4, die übrigens auch in der Bibel gar nicht namentlich erwähnt werden, zumindest nicht an dieser Stelle, die waren es auch alle nicht. Und dann haben sich alle schon gewundert. Und der Isai wollte schon zum Essen sich an den Tisch setzen mit allen und dann dann sagt der Samuel, wie schaut denn das aus? Hast du vielleicht noch einen Sohn, der jetzt gar nicht da ist? Und was sagt dann der Isai?
Ja, er ist da mit dem Schafen.
Ah, das ist, du kennst die Geschichte schon. Sehr clever. Genau, du hast die Geschichte schon mal gehört oder studiert, ne? Der sagt, naja, wir haben da schon noch einen, aber das ist nur der David, das ist unser Kleiner, der ist bei den Schafen. Der wird dich wahrscheinlich nicht so interessieren. Komm, lass uns essen. Dann sagt der Samuel, nein, wir setzen uns nicht an den Tisch, ich möchte zuerst den David sehen. Da ist er. Dann haben sie ihn geholt und da ist der kleine David. Und dann hat der Samuel gesagt, so, jetzt sind wir alle vollständig, jetzt setzen wir uns an den Tisch und jetzt essen wir. Davon habe ich leider kein Bild für euch, aber ich habe ein anderes wichtiges Bild. Das ist, worum es eigentlich geht in der Geschichte. Das Essen, das war auch wichtig, aber diese Szene hier, die war die allerwichtigste. Samuel hat in einem Horn ein ganz wertvolles Öl und er gießt es dem David auf den Kopf. Wisst ihr, was das bedeutet? Richtig, er hat ihn zum zukünftigen König gesalbt. Ja, er war natürlich nicht sofort König, er war ja eigentlich noch ein kleiner Junge, ist vielleicht übertrieben, aber zumindest noch kein ausgewachsener Mann. Ja? Aber damit wusste er, er wird mal König werden. Ja? Und Samuel hat sich sehr gewundert. Warum hat sich Samuel gewundert, dass ausgerechnet David jetzt ausgewählt wurde? Könnt ihr euch das vorstellen?
Der Kleine.
Von dem hätte man es vielleicht am wenigsten erwartet, dass der ausgewählt wird. Und ausgerechnet den hat Gott ausgewählt. Und wisst ihr, was Gott zu ihm gesagt hat als Antwort zum Samuel? Er hat gesagt, du siehst, was vor deinen Augen ist, aber ich, dein Gott, ich sehe. Was hat Gott gesagt? Kennt jemand von euch den Spruch? Ich sehe. Ich sehe, was bei dir im Herzen ist, genau. Lasst uns kurz zusammen beten, dass wir, bevor wir auf das vertrauen, immer was wir vor Augen sehen, dass wir lieber auf das hören, von dem Gott weiß, was in unserem Herzen und auch im Herzen der anderen Menschen ist. Möchte jemand von euch das beten? Das ist ein bisschen schwieriges Gebet, ne? Ich mach's mit euch zusammen, okay? Ich bete mit euch zusammen. Lieber Gott, vielen Dank, dass wir diese wunderbare Geschichte haben von dir. Wir wollen dich bitten, dass du doch auch mit uns sprichst und dass du uns zeigst, was Wahrheit ist und dass wir nicht allein auf das vertrauen, was wir vor Augen sehen, sondern dass wir immer auf dich hören in jeder Situation unseres Lebens. Amen. So, danke schön, dass ihr mir so lange zugehört habt. Jetzt dürft ihr wieder auf eure Plätze gehen. Ja, meine lieben Geschwister, jetzt sind schon wieder eine Viertelstunde rum, aber die Kindergeschichten sind immer die schönsten Geschichten. Dafür muss man sich unbedingt die Zeit nehmen, die sie auch brauchen. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme gleich diese Geschichte zum Ausgangspunkt für unsere heutigen Betrachtungen. Und ich bitte den Herrn, dass er mir die Gnade schenken möchte, zu euch in seinem Geist zu reden. Amen. Wir schlagen gemeinsam einen Text auf in 1. Korinther 1, Vers 26 ab 1. Korinther 1, Kapitel 1, Vers 26 bis 31. Und da schreibt Paulus, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit vor Gott, von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wir haben gerade die Geschichte von der Salbung Davids gehört. Und ich richte auch nochmal meine Frage an euch. Warum hat Gott David erwählt? Richtig. Und was war in dem Herz von David und an der Person David, was an den anderen nicht zu finden war?
Vertrauen.
Richtig. Jawohl. Vertrauen, Ehrlichkeit. Demut. Obwohl er so mutig war und schon viele gefährliche Situationen erlebt hatte in seiner Tätigkeit als Hirte und er die Herde bewahren musste vor angreifenden wilden Tieren zum Beispiel, war er trotzdem nicht stolz, er war trotzdem demütig. Er hatte auch schon viele Erfahrungen mit Gott gemacht. In der Zeit, in der er dort in der Natur sich aufhielt. Und er war der Kleine. Er war eigentlich derjenige, von dem man es nicht erwartet hat. Ja, ihr müsst wissen, dass die Rangfolge der Söhne damals im Volk Israel eine große Rolle gespielt hat und dass der Erstgeborene eigentlich der war, auf den die meisten Hoffnung gesetzt wurden und von dem eigentlich am meisten erwartet wurde. Ja? Und wenn aus irgendeinem Grund diese Erfüllung nicht kam, dann hat man vielleicht auf den Zweitgeborenen dann diese Hoffnung gesetzt und so weiter. Und wir sehen aber, dass der allerletzte ausgewählt wurde. Das ist auch hat eine ganz besondere Bedeutung, dass Gott dies gemacht hat. Und ich würde noch eins sagen. Ich glaube, David hat schon sehr früh eine ganz wichtige Einsicht gewonnen im Hinblick auf den Kampf. Und Kampf ist ja nun etwas, wir haben auch heute Morgen in der Lektion darüber gesprochen, Kampf ist ja etwas, was in unserem Leben doch eine gewisse Rolle spielt. Wir werden das jetzt gleich, oder ich werde das gleich ein bisschen ausführen. Aber David hat schon sehr, sehr früh gelernt, dass der Kampf dem Herrn gehört. Denn wir wissen ja, was er gesagt hat, als er Goliath gegenüberstand und diesen ersten großen Kampf gekämpft hat, der in die Geschichte eingegangen ist. Eine meiner Lieblingsgeschichten als Junge, ich weiß es noch, ich habe meiner Kinderbibel diese Bilder mir lange angeschaut, wie David Goliath gegenüberstand und diesen Satz sagt zu Goliath: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, den du verhöhnt hast. Er hat also erkannt und gewusst, dass er selber diesen Kampf nicht gewinnen kann. Man hat es ja auch allein schon äußerlich gesehen, dass dieser kleine, schwache David gegen diesen starken Krieger normalerweise keine Chance gehabt hat. Und er wusste, dass er mit seiner eigenen Kraft diesen Kampf niemals gewinnen könnte. Und wir lesen es auch an anderer Stelle in der Bibel wörtlich, wenn ihr einmal aufschlagen wollt, 2. Chroniker 20, Vers 15, das ist dann schon etwas später. 2. Chronik 20, Vers 15. Da lesen wir, es geht um die Zeit von Josaphat. Da heißt es, und er sprach, merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Der Kampf gehört dem Herrn. Ist uns das bewusst, liebe Geschwister? Das ist doch wunderbar. Es ist eigentlich eine große Erleichterung. Halleluja. Der Kampf ist nicht unsere Sache. Der Kampf gehört dem Herrn. Aber überlassen wir den Kampf auch immer dem Herrn? Oder kämpfen wir immer wieder unseren eigenen Kampf? Oder bilden wir uns vielleicht manchmal ein, wir streiten für die richtige Sache, wir kämpfen für den Herrn, aber in Wirklichkeit fechten wir unseren eigenen Streit aus. Ich spreche hier nicht so sehr von dem inneren Kampf, den wir durchstehen müssen, wenn wir unsere menschlichen Wünsche, Sehnsüchte, Träume, also wenn all diese Dinge dem entgegenstehen, was uns von Gott gegeben wurde und was gut ist. Diesen inneren Krieg gegen die Versuchung, den müssen wir mit Jesus an unserer Seite schon kämpfen. Ja? Ich meine aber vielmehr die Momente, in denen wir mit Überzeugung für eine aus unserer Sicht richtige und wichtige Sache eintreten, wo wir uns im Recht fühlen, Wobei diese beiden Kämpfe, die ich jetzt hier beschrieben habe, natürlich auch in einer gewissen Wechselwirkung zueinander stehen. Die beeinflussen sich auch gegenseitig, ja? Also ich meine den äußeren Kampf, den wir kämpfen in unserem Leben mit an verschiedenen Fronten, wie man heute so schön sagt, die wir haben, ja? Sei es auf der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde und wo wir uns auch immer bewegen. Kampf ist mit Ruhm verbunden oft. Wer siegreich kämpft, der wird erhöht und erhält eine Belohnung. Wir erinnern uns an die Olympischen Spiele in Sotschi. Vielleicht hat der ein oder andere mal sich den ein oder anderen Wettkampf angeschaut. Und wir sehen dann, wie dort diese Sportler gegeneinander antreten. Oft geht es ganz schnell. Eine Minute, anderthalb Minuten ist jeder dran und dann zum Schluss steht fest, wer der Sieger ist. Und der steht dann oben auf dem Treppchen, kriegt die Medaille, kriegt die Ehre und kriegt auch andere Güter in der Folge, vielleicht dadurch, dass der Sportler berühmt und bekannt ist. Und was wir nicht sehen, ist diese unglaubliche Vorbereitung, die diese Sportler machen, um diese Leistung zu bringen. Ja? Die arbeiten und trainieren Monate und Jahre lang, um dorthin zu kommen. Und ich kann euch versprechen, dass dieses Training sehr, sehr viel anstrengender ist als die durchschnittliche Arbeit, die ein normaler Arbeitnehmer so verrichtet. Ja? Und das nehmen sie auf sich, um diesen einen Moment zu erleben, wo sie auf dieses Treppchen steigen dürfen und den Sieg erringen dürfen. Und ihr wisst, dass Paulus genau diese Situation vergleicht mit unserem Kampf und sagt, ja, ja, wir haben auch so einen Kampf, wir sind auch in einem Wettkampf. Und wir werden auch, wenn wir diesen guten Kampf kämpfen, wie Paulus ihn gekämpft hat, wir werden auch die sprichwörtliche Krone dieses wundervolle, reiche, ewige Leben erhalten, eine Schönheit, Zufriedenheit und Erfüllung, die uns vielleicht manchmal deswegen fremd ist, weil wir sie uns noch gar nicht richtig vorstellen können, wie schön das eigentlich ist. Aber wir können uns darauf verlassen, es wird großartig werden. Es wird bestimmt nicht langweilig und es wird einfach für jeden von uns die Erfüllung sein. Warum aber, liebe Geschwister, lassen wir uns auf jeden Kampf ein, dessen Ruhm von nur sehr kurzer Dauer ist, auf dessen flüchtige Befriedigung unseres Egos dann immer eine traurige Leere folgt und den wir auf lange Sicht immer nur verlieren können. Ich meine jetzt natürlich nicht den Sport, sondern ihr könnt euch schon vorstellen, was ich damit meine. Ein Arbeitskollege von mir, als ich damals beim Roten Kreuz mit 19 oder 20 Jahren ein Jahr Zivildienst gemacht habe, der hat mal zu mir gesagt, als ich mit ihm gesprochen habe, mein Leben ist ein einziger Kampf. Ich habe mich dann immer gefragt, was er damit gemeint hat, denn ich habe ihn so bisschen gekannt, er war damals schon Mitte 30 und hatte Familie und hatte ein Haus und ich hatte den Eindruck, er hat so alles gehabt, was man so zum Leben braucht. Er hatte eine Arbeit und so weiter, aber er war so der Meinung, er muss immer kämpfen. Ja? Heute denke ich mir, ich glaube, wir, die wir hier sitzen, viele von uns haben auch das Gefühl, dass unser Leben sehr viel mit Kampf zu tun hat. Aber warum? Wir schlagen einen anderen Text auf, und zwar Jeremia, dem Propheten Jeremia, Kapitel 9, die Verse 22 und 23. Jeremia 9, 22 und 23. Da heißt es, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Mit anderen Worten ausgedrückt, es gibt nur ein wahres Verdienst für mich, und das ist, mir keine Verdienste zuzurechnen. Und nur einen Ruhm, den Herrn zu erkennen und mich des Herrn zu rühmen. Davon haben wir ja eingangs schon gehört. Darin sollte eigentlich unser Selbstbewusstsein liegen, liebe Geschwister. Aber wir kämpfen in unserem Leben an anderen Fronten, um Selbstbewusstsein zu bekommen. Woher nehmen wir unser Selbstbewusstsein oder woher wollen wir es nehmen? Vielleicht von dem, was wir besitzen? Von dem, was wir gut können, vielleicht auch von unserer Nationalität, dass wir stolz darauf sind, zu einer bestimmten Gruppe oder zu einer bestimmten Nationalität zu gehören, aus unserem Beruf vielleicht oder vielleicht auch aufgrund unseres Aussehens. Viele sind, schöpfen ihr Selbstbewusstsein im Hinblick darauf, wie ihre äußerliche Erscheinung ist oder auch wie stark wir sind, sowohl körperlich als auch mental. Oder ist es uns wichtig, wie sehr uns andere mögen? Wie viele Freunde wir in Facebook haben vielleicht? Oder wie viele Nummern von anderen Menschen wir in unserem Handy eingespeichert haben? Ja? Und wir fühlen uns ganz gut, wenn wir wissen, da sind einige Dutzend Nummern, vielleicht sogar über 100. Und dann denken wir uns, ich bin wer. Ja? Aber das Selbstbewusstsein, das Gott uns geben möchte, das ist ein ganz anderes Bewusstsein. Ich sage jetzt mal ein bisschen provokativ. Es geht darum, dass Gott uns zeigen möchte, dass wir schwach und arm sind und dass wir hässlich sind und dass wir Nichtskönner sind. Das sagt Gott uns, ja? Aber es geht jetzt noch weiter. Aber gleichzeitig sagt er uns zu, dass er in uns stark ist, dass er in uns reich ist und dass er in uns schön ist und dass auch er, der Herr, in uns fähig ist. Das sind Erfahrungen, die uns große Zuversicht geben werden und die ich euch und mir reichlich wünsche. Das ist auch die Erfahrung Davids, als er Goliath gegenübergetreten ist. Natürlich tut es jedem gut, wenn er gelobt wird. Ja? Preise, Auszeichnungen, das sind Dinge, die gehen uns runter wie Öl. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Auszeichnung bekommen habt oder mal einen Preis gewonnen habt oder mal öffentlich gelobt wurdet. Ja? Man fühlt sich in dem Moment plötzlich gut. Ja? Ihr könnt nie einen Fehler damit machen, wenn ihr sozusagen einen Menschen lobt. Ihr werdet deswegen von dem Menschen nie eine negative Antwort bekommen. Der Mensch wird immer froh sein, wenn er etwas Positives über sich hört. Keine Frage. Aber wir müssen uns trotzdem fragen, ob das der Antrieb für unser Handeln ist. Ob es das ist, worauf wir eigentlich aus sind, ob das der Grund ist, warum wir bestimmte Sachen machen. Ja, man muss manchmal in sich gehen, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Was ist mir jetzt eigentlich wichtig? Liegt es vielleicht in erster Linie daran, dass wir gelobt werden wollen, dass wir die Anerkennung von irgendwelchen anderen Menschen erreichen wollen? Ich habe beobachtet, bei mir selbst und auch bei anderen, dass teilweise erstaunliche Energien freigemacht werden, nur um dieses Ziel zu erreichen, um Anerkennung zu bekommen, ja, von anderen Menschen, um die Huldigung oder den Lob von anderen zu bekommen. Und erstaunlich ist, dass sogar manchmal man denken könnte, dass jemand im Dienst des Herrn steht oder jemand etwas für die gute Sache macht, aber wenn man ehrlich zu sich ist, da auch eine ganze Portion dieses Wunsches ist, selbst irgendwie, ja, davon etwas abzubekommen, von diesem Ruhm. Ja? Es hat auch was mit Motivation zu tun. Was motiviert uns dazu, bestimmte Ziele zu erreichen, bestimmte Dinge zu tun? Das hat natürlich auch mit Gefühlen zu tun, dass wir uns gut fühlen wollen. Ich habe mich mal ein bisschen kundig gemacht über Gefühle. Heutzutage, also Gefühle sind ja auch was sehr Diffuses. Wie fühlen wir uns? Wie kann man das wissenschaftlich erfassen? Es ist bis heute sehr, sehr schwierig, das hinzubekommen. Ja? Es gibt verschiedene Theorien, was Gefühle sind, wie Gefühle wirken. Aber die Wissenschaft spricht heute von Motivation im Zusammenhang mit Gefühl. Die reden gar nicht mehr so viel von Gefühl, sondern der Begriff Motivation wird eigentlich verwendet, um diesen ganzen Bereich des Fühlens zu beschreiben. Ja, und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil tatsächlich ist ja das, was uns motiviert, das ist der Ausgangspunkt von allem. Ja? Und dann sagt man ja, und wir sagen, und das ist auch richtig so, und das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, der Beweggrund zählt. Also die eigentliche Motivation, der Grund, warum ich etwas mache, das ist wichtig. Und ich frage mich manchmal, was sind eigentlich meine Beweggründe, warum ich etwas mache? Ja, ist es Ehre, Stolz, Eitelkeit, Genugtuung? Oder ist es, dass ich Recht haben möchte? Dieses Recht haben, das ist auch so eine Sache, so ein Konzept. Ich stelle mal ganz provokativ in den Raum, keiner von uns hat jemals Recht. Ja? Wir können Recht nicht haben, aber wir wollen es oft haben. Wir wollen oft die Bestätigung haben, ich habe aber Recht gehabt. Ja? möchte in dem Zusammenhang ein Zitat lesen aus einem Buch, das schon verschiedentlich zitiert wurde in der Lektion auch, nämlich von Dietrich Bonhoeffer, das Buch Nachfolge. Und darin habe ich folgendes Zitat gefunden. Da schreibt er auf Seite 179 in dem Abschnitt über die Bergpredigt. Ich empfehle jedem von euch, dieses Buch zu lesen. Es ist ein großartiges Buch, ja. Da schreibt Dietrich Bonhoeffer: Durch die Zurückhaltung meines Urteils über den anderen wird nicht dem anderen doch wieder irgendwie Recht gegeben. Denn das ist ja unsere Angst. Wenn ich nicht sofort einschreite, wenn meiner Meinung nach der andere was Falsches gesagt hat, dann gebe ich ihm Recht und dann geht der Kampf verloren oder irgendwie so etwas. Ja, es geht ja auch immer, wir haben ja immer im Hinterkopf, es geht ja auch um diesen Streit, um diesen Kampf. Natürlich um die gute Sache geht es uns ja, das ist klar. Also Bonhoeffer sagt, durch die Zurückhaltung meines Urteils über den anderen wird nicht dem anderen doch wieder irgendwie Recht gegeben. Weder ich bekomme Recht noch der andere, sondern Gott allein wird Recht gegeben. Seine Gnade und sein Gericht werden verkündigt durch meine Zurückhaltung. Das finde ich einen sehr, sehr guten Gedanken, ja? Und wie oft habe ich das schon missachtet? Und wie oft habe ich schon gedacht, ich weiß es doch viel besser und ich muss jetzt auf den Tisch hauen, ja? Aber Bonhoeffer sagt, damit hast du nicht die Gnade und auch nicht das Gericht Gottes verkündigt. Du hast vielleicht deinen eigenen Stolz verkündigt oder deine Besserwisserei oder du wolltest Recht haben. Natürlich ist das ist ein Stück weit eine Gratwanderung. Es heißt ja nicht, dass wir nicht miteinander ins Gespräch kommen sollen und dass wir auch kontrovers diskutieren sollen. Im Gegenteil, das ist sehr wichtig sogar, ja? Nur, wir müssen lernen, Sache und Person sehr, sehr streng voneinander zu trennen. Und das fällt oft schwer. Wie oft ist es uns schon passiert, dass wir uns gegen etwas wenden, was der andere gesagt hat und damit innerlich gleich im gleichen Moment auch eine Art Zorn gegen die Person haben, ja? Geht mal in euch und prüft euch mal, ob ihr das kennt. Oder ob ihr das trennen könnt, ja? Ich begegne manchmal Menschen, die verwundern mich, die widersprechen mir, aber tun es mit einem Lächeln im Gesicht und mit einer Ruhe und mit einer liebevollen Art, bei der ich mir denke, ja, so muss man das eigentlich machen, ja? Dann kann man sozusagen kontrovers diskutieren, aber man merkt trotzdem, der andere lehnt mich als Person nicht ab, ja? Aber es ist immer sehr schwierig, sich selber zu kontrollieren oder zu beobachten, wenn man so im Eifer des Gefechts ist. Und man weiß immer gar nicht, wie man selber wirkt auf den anderen. Und man kann dann nur hoffen, dass einem die Gnade widerfährt, dass einem das mal einer ehrlich sagt. Deshalb pass mal auf, so wie du hier, ja? Weil der ist dann nämlich der Dumme, weil er dann weiß, so wie ich traue, dass ich dann auch dem gegenüber, dass ich das dann vielleicht gar nicht annehmen kann und dass ich dann zornig bin und so weiter und so fort. Ja, Sache und Person voneinander trennen, das ist sehr, sehr wichtig. Die Sünde sollen wir hassen, vor allem unsere eigenen Sünden. Aber die Menschen sollen wir ja lieben. Und das trifft nicht nur auf, also im engeren Sinn sind es wir hier, unsere Gemeinde. Das ist das Allerwichtigste für uns. Aber dann kommen natürlich auch alle anderen Menschen genauso in Betracht, denen wir begegnen in unserem täglichen Leben. Und wenn wir das verstehen, auch gerade als Gemeinde, und wenn wir das alle miteinander annehmen, ja, dann wären wir eine Macht. Ich sag's euch, das wäre großartig. Und ich möchte nicht nur im Konjunktiv sprechen, es ist auch oft großartig. Ich erlebe das oft hier und merke dann, wie schön das ist. Ja? Aber wir müssen noch wachsen in dieser Hinsicht, ohne Zweifel. Ich als Erster und wir als Gemeinde insgesamt. Ich denke, einander Mut machen, sich etwas Positives zusprechen, das ist ja sehr, sehr wichtig. Ja? Das habe ich damit nicht gemeint, im Gegenteil, das sollten wir alle Zeit machen. Aber gleichzeitig sollten wir auch in der Lage sein, ohne hinderliche Empfindlichkeiten mal kontrovers zu diskutieren. Das ist oft sehr, sehr schwierig. Und wenn wir da wieder so in so einer Situation sind, wo wir merken, jetzt wird es kritisch, dann lasst uns nicht vergessen, der Kampf, der gehört schließlich nicht uns, sondern das müssen wir dann schon dem Herrn überlassen. Ja? Wir schlagen noch einen Text auf in 2. Korinther. Kapitel 1, 2. Korinther 1, Vers 12 bis 14. Da sagt Paulus, denn unser Rühmen ist dies. 2. Korinther 1, Vers 12 bis 14. Denn unser Rühmen ist dies, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit Gottes, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr bis ans Ende erkennen werdet, wie ihr auch uns zum Teil erkannt habt, dass wir euer Ruhm sind, so wie auch ihr der unsrige seid am Tag unseres Herrn Jesus. Also wir haben einen kleinen Vorgeschmack, einen kleinen Vorschuss von dem Ruhm haben wir schon, alle miteinander, wie wir hier sitzen, indem wir uns gegenseitig haben. Ja? Und wir können uns rühmen, dass du meine Schwester bist, ja, und dass du mein Bruder bist. Das ist mein Ruhm. Dessen dürfen wir uns jetzt schon rühmen und darüber dürfen wir uns jetzt schon freuen. Das ist eigentlich ein wunderbarer Gedanke, wie ich finde. Ja, meine Zeit ist schon wieder um. Ich möchte zum Schluss noch mal kurz zu David und seinen Brüdern zurückkommen. Man sieht natürlich immer den Samuel und man sieht dann den David und man wartet immer, ihr habt es auch bei den Kindern gemerkt, viele kannten die Geschichte, wann kommt endlich der David, ja? Unser David, der berühmte König. Aber lasst uns einen kurzen Gedanken auch an die anderen Brüder haben. Ich glaube, der Erstgeborene zu sein und übergangen zu werden in so einer wichtigen Sache, denn später wurde David König und dann haben es seine Brüder ja auch gewusst, das ist ein sehr hartes Los, vor allem in der damaligen Zeit. Ja. Und der älteste Sohn Isais hätte sagen können, Moment, was ist hier eigentlich los? Ich wäre doch derjenige, was habe ich verbrochen, was habe ich gemacht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Warum bin ich nicht ausgewählt worden? Ja? Und vielleicht hat er das als lebenslangen Makel empfunden, als Stachel in seinem Fleisch. Ja? Ich kann mir das gut vorstellen, es ist jetzt eine Spekulation, aber ich kann es mir vorstellen. Und es gibt viele andere Beispiele auch in der Bibel, gerade die Geschichte Josefs hat ja auch gewisse Parallelen mit der Geschichte Davids, ja? dass der Kleine oder der Zweitjüngste in dem Fall sozusagen der Wichtigste wird. Und ich habe es oft erlebt und ich habe auch oft, wenn ich mit mir gehadert habe, gedacht, ach naja, du kannst da nichts dafür, du bist halt in der oder jener Hinsicht, hast du es halt nicht so ideal gehabt. Ja? Und jeder hat so seine Geschichte und jeder hat so eine Sache, wo man sich sagen kann, ja, für mich gilt es aber nicht für die anderen, weil ich muss mich schon entschuldigen, weil aus dem und dem und dem Grund konnte es bei mir nicht so gut. Hatte ich es nicht so einfach wie jemand anders und deswegen erwarte ich von mir selber auch nicht so viel vielleicht. Oder deswegen gestehe ich mir dieses oder jenes zu. Ja? Aber ich fand es großartig, vielleicht habt ihr schon mal was von Dr. Ben Carson gehört. Das ist ein Arzt in Amerika, es ist der Arzt, der als erster siamesische Zwillinge getrennt hat, die am Kopf zusammengewachsen waren. Ein großartiger Mann. Ben Carson hat letztes Jahr eine Rede gehalten vor dem amerikanischen Präsidenten und er hat es so sympathisch gemacht und gleichzeitig so ernst und hat dem Präsidenten, wie man so schön sagt, die Leviten gelesen, dass anschließend sozusagen eine Kampagne in Amerika gestartet wurde, dass er Präsident werden soll. Ja? Er hat riesengroße Popularität erlangt und er hat unseren Glauben in Amerika einen unglaublich positiven Dienst damit erwiesen, weil jeder wusste, er ist Adventist. Ich habe mir die Rede angeschaut, er hat es wirklich sehr gut gemacht. Und ich werde euch jetzt nicht sagen, was er dem Präsidenten alles vorgehalten hat, das ist amerikanische Politik, aber ich möchte euch sagen, was er über sein eigenes Leben gesagt hat und darüber, wie es kommen konnte, dass er als ein Junge aus ganz, ganz schwierigen Verhältnissen, sein Vater war weg, seine Mutter musste ihn erziehen, seine Mutter war ungebildet, völlig überfordert und er war in ganz schlechten Verhältnissen. Ja, und wie er so eine Karriere machen konnte und einer Amerikas berühmter Chirurgen werden konnte. Und er hat gesagt, das ist ganz einfach, meine Mutter hat immer zu uns gesagt, es gibt keine Entschuldigung. Wir wollten als kleine Jungs immer sagen, ja, ich konnte meine Hausaufgaben nicht machen, weil die Mutter hat gesagt, keine Entschuldigung. Nein, ich akzeptiere keine Entschuldigung. Du hast ein Ziel, du sollst dich anstrengen und du sollst dich nicht entschuldigen. Ja, das hat er gesagt. Und ich glaube, das können wir am Ende dieser Geschichte auch für uns mitnehmen, dass wir uns das nicht zugestehen, dass wir uns entschuldigen für etwas, innerlich, ja. Wie Paulus auch sagt, die Gedanken, die einander entschuldigen oder verklagen oder wie auch immer, ja. Ist eigentlich ein sehr interessanter Gedanke. Und liebe Geschwister, ihr wisst, und damit möchte ich schließen, ihr wisst, wo wir stehen in der Weltgeschichte. Ihr verfolgt auch die Tagespolitik. Ihr lest vielleicht auch mal das eine oder andere aktuelle, die eine oder andere aktuelle Abhandlung. Es haben sich in den letzten 10 oder 20 Jahren Dinge ereignet, die hätte ich nie für möglich gehalten. Wir haben es heute Morgen auch wieder in der Lektion ein bisschen besprochen. Und auch das sollte uns gleichzeitig Warnung, aber auch Ermutigung sein, dass wir wissen, dass doch all das, was gesagt wurde, all das, was wir als Adventgemeinde in unserer Selbstverständlichkeit, mit unserem Auftrag schon seit bald 150 Jahren der Welt sagen, dass doch all dies genauso kommt, wie es im Auftrag Gottes verkündigt wurde der Welt. Lasst uns das als Ansporn nehmen, uns selber klein zu machen und unsere persönliche Sache, unsere persönlichen Kämpfe aufzugeben und alle miteinander den Kampf Gottes zu kämpfen. Amen.